Damals gebunden unter dem Gesetz und heute befreit in Christus. Ehe der Glaube kam, Vers 23, nachdem aber der Glaube gekommen ist, Vers 25. Wie kommt der Glaube? Paulus hat genau diesen Schritt, diese Dynamik, die das Gesetz im Leben des Sünders entwickelt, an einer anderen Stelle nochmal ganz ähnlich formuliert. Und diese Stelle kann uns helfen, diesen Zusammenhang hier zu verstehen. Das ist nämlich Römer 7, Vers 9. Römer 7, Vers 9. Das ist überhaupt interessant. Man kann den Galaterbrief als eine Skizze bezeichnen, als eine Kurzfassung dessen, was Paulus dann Jahre später im Römerbrief systematisch ausführlicher entfaltet. Ich habe festgestellt, dass ich den Galaterbrief jetzt viel besser verstehe, nachdem ich das Vorrecht hatte, gründlich mich durch den Römerbrief zu predigen gewissermaßen. Und diese beiden Briefe werfen jeweils aufeinander Licht. Und das ist so ermutigend, das kann ich Ihnen auch nur empfehlen, wirklich, dass wir mit jedem biblischen Buch, das wir mehr durchdrungen haben, auch all die anderen besser verstehen. Römer 7, Vers 9, da zeigt Paulus nochmal diese Dynamik des Gesetzes. Da schreibt er, ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich, man könnte sagen zunächst, als todbringend. Also das Gebot kam. Was heißt das? Er wusste es doch auch vorher schon. Er hat doch schon vorher es gelesen, es studiert, es gehört. Als aber das Gebot kam, in Galater 3, Vers 23 steht, als der Glaube kam. Das hängt also offensichtlich ganz eng miteinander zusammen. Als der Glaube kam, als das Gebot kam, als Gottes Gebot plötzlich in mein Herz drang. Als Gottes Gesetz, denken Sie an Bunyans Vergleich, den Staub in meinem Herzen aufwirbelte. Da lebte die Sünde auf, schreibt Paulus, da lebte die Sünde auf. Da wurde die Sünde sündig und ich starb. Und ich starb, mein Ego starb. Ich bekam eine Ahnung davon, wie ernst meine Sünde ist, wie böse mein Herz. Ich sah mein Leben plötzlich in Gottes Licht, in seiner Bewertung. Es war, als ob Gott plötzlich einen grellen Strahler auf mein Leben draufhalten würde. Als das Gebot kam, das heißt, als das Gebot mein Herz traf, als ich merkte, dieses Urteil meint mich, da lebte die Sünde auf. Ganz praktisch. Im Licht des Gebots wurde mir meine Schuld vor Gott als Schuld bewusst. Da hat einer vor Jahren seine Frau verlassen. Und er fand das gar nicht so schlimm, das machen ja ganz viele. Und irgendwie hatte sich das auseinandergelebt. Und dann kommt das Gebot. Und es trifft ihn im Herzen und er sieht, es ist Schuld vor Gott. Es ist schlimme Schuld vor meiner Frau, aber es ist auch schlimme Schuld vor Gott. Da wurde einem das Lügen zur zweiten Natur. Der fand das nicht weiter schlimm. Und dann trifft ihn das Gebot. Da hat einer sein Leben ganz selbstverständlich ohne Gott eingerichtet. Ohne Bibel, ohne Gebet, ohne Gottesdienst. Er trifft seine ethischen Entscheidungen so aus dem Bauch heraus, wie er sagen würde. Und plötzlich trifft ihn das Gebot. Und das größte Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und ihm ist völlig klar, dass er das nicht ansatzweise gemacht hat. Und es wird ihm auch klar, Paulus sagt, und ich starb, das war kein Kavaliersdelikt, sondern ich bin getrennt von Gott und ich starb. Mein dickes Ego starb, meine Selbstgerechtigkeit starb, mein frommer Stolz starb, mein religiöses Selbstbewusstsein starb, meine Zukunftsgewissheit starb. Ich denke, es gibt eine wunderbare und zugleich schreckliche Metapher, mit der wir uns das Bewusstwerden des Gesetzes, ich sag mal, auf einer emotionalen Ebene klar machen können, zumindest die Autofahrer. Nehmen wir mal ein Gesetz, das uns allen vertraut ist, die STVO, die Straßenverkehrsordnung. Angenommen, es gäbe keine STVO und angenommen, es gäbe auf den Straßen und Autobahnen nicht diese netten, runden, weißen Schilder mit dem roten Kreis drumherum und der schwarzen Zahl da drin. Also angenommen, es gäbe kein Gesetz, dann gäbe es keine gesetzliche ist das eine schöne Vorstellung. Dann gäbe es keine gesetzliche Geschwindigkeitsbeschränkung beim Autofahren. Die könnten so viele Blitzgeräte aufstellen, wie sie wollen. Also ich nehme ja an, einige von ihnen kommen aus Württemberg. Seit in Württemberg die Grünen regieren, hat man an jeder dritten Straßenecke ein Blitzgerät stehen. Die können noch so, die können noch mal doppelt so viele Blitzgeräte dahinstellen. Es wäre überhaupt kein Problem. Ohne Gesetz kann niemand von Schuld überführt werden. Ja, so, ich denke mal, vielleicht so ein allgemeines Unrechtsbewusstsein würde jemand, die hier mit 150 die Fahrenwalder Straße runterbrettert, schon haben. Mancher vielleicht auch nicht. Aber klar wird die Sache erst durch Gesetz. Da weiß ich, woran ich bin. Wenn ich zu schnell fahre, kann ich dafür nicht das Gesetz verantwortlich machen, sondern nur mich selbst. Das Gesetz macht aber meine Schuld dingfest. Das Gesetz hier, Vers 19, qualifiziert meine Raserei als Übertretung. Und wann erkenne ich das? Vielleicht habe ich vorher schon so ein leicht ungemütliches Gefühl, müsste es eigentlich ein bisschen zurück. Wann erkenne ich das? Wann wird mir das bewusst? Es wird mir bewusst in dem Moment, wenn es blitzt. In dem Moment wird es mir bewusst und da packt mich der Schrecken. Haben wir, denke ich, fast alles schon erlebt. Und man kann sagen, Christen sind Leute, bei denen es irgendwann geblitzt hat. Also im recht verstandenen Sinne. In ihrem Gewissen, dass einer weiß, ich bin überführt. Es ist alles datentechnisch festgehalten. Sogar mein Schreckensgesicht in dem Moment. Sie wissen, ich weiß, wovon ich rede. Und wie gern würde ich jetzt die Uhr noch mal um eine Minute zurückdrehen. Nur um eine Minute. Dass ich da weiß, auf der so und so vor Darmstadt, da steht das Ding. Um eine Minute. Aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann es auch nicht leugnen. Ich kann nicht davor weglaufen. Ich weiß genau, in einigen Tagen ist dieser graue Brief in meinem Kasten mit Gratisfoto. Und das ist ein entscheidender Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Auch Nichtchristen haben einen gewissen Moralkodex. Ein gewisses Gefühl für Anständigkeit. Römer 2, Vers 15. Das Gesetz ist in ihre Herzen geschrieben. Aber nur bei Christen hat es geblitzt. Nur Christen verstehen, erkennen das Wesen der Sünde, die Abgründigkeit der Sünde. Sie fürchten die gefährlichen Folgen der Sünde. Sie kennen die schrecklichen Konsequenzen der Sünde. Und ich starb, sagt Paulus. Und jetzt kommt der Unterschied zur Metapher. Bei der Behörde gibt es keinen drin. Wir müssen zahlen. Bei der Behörde landen wir immer bei Mose. Ja, das Gesetz fordert und wir müssen zahlen. Aber das göttliche Blitzgerät wird eben unser Zuchtmeister auf Christus hin. Und so geschieht dann dieser Quantensprung, dieses Wunder, dieser Umbruch von damals zum heute. Und dann sind wir befreit in Christus, ab Vers 25, befreit in Christus. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Und Sie sehen, wie Paulus das quasi über Kreuz schreibt, Vers 24 bis Vers 25. Man nennt das chiastisch, das wird wie so ein X gebildet. So ist das Gesetz der Zuchtmeister auf Christus geworden. Und nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Nach der Verheißung Erben. Jetzt sind wir wieder bei Abraham. Also es hat nachhaltige Folgen, sagt Paulus, diese Befreiung für alle Bezüge unseres Lebens. Vertikal, horizontal und epochal. Also vertikal nach oben, horizontal zur Seite hin und epochal, das heißt durch die Epochen hindurch. Wir finden unseren Platz in der Geschichte. Zunächst vertikal, das sind die Verse 25 bis 27. Nachdem der Glaube gekommen ist, nicht nur dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Jetzt ist Gott nicht länger unser Richter, unter dessen gerechten Urteil wir verloren sind, sondern er ist jetzt der Vater. Kinder des Vaters. Persönlich Kinder des Vaters. Rechtlich Kinder des Vaters. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Und wir werden gleich sehen, dass das eben bedeutet, dass wir Gott ganz persönlich anrufen dürfen. Und zwar durch die Verbindung mit Jesus. Und damit macht Paulus auch nochmal deutlich, dieses Feld-, Wald- und Wiesenkonzept, wir sind ja alles Gottes Kinder, stimmt nicht. Wir sind nur Gottes Kinder durch die Verbindung mit Jesus. Es gibt keine universale Gotteskindschaft aller Menschen. Wir sind alle Gottes Geschöpfer, wir sind nicht alle Gottes Kinder. Und bevor Luther diese Entdeckung machte, ich werde durch Christus Gottes Kind, da hat er mal gesagt, wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig ist, würde ich vor Freude einen Luftsprung machen. Aber er konnte den Luftsprung noch nicht machen. Er hatte noch nicht diese Gewissheit. Wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig ist, würde ich vor Freude einen Luftsprung machen. Und Paulus sagt, du kannst den Luftsprung machen. Du bist nicht mehr unter dem Pauker. Du bist nicht mehr im Gefängnis. sondern du bist geborgen beim Vater. Und darum dann auf Christus getauft. Da ist nicht die Wassertaufe gemeint an dieser Stelle, denn nicht alle, die mit dem Wasser getauft sind, haben Christus angezogen. Es gibt auch Leute, die getauft sind, sei es als Säugling oder sei es als Mündige, bei denen sich im Nachhinein herausgestellt hat, bei den Mündigen, dass sie auch nicht geglaubt haben. Sondern was Paulus hier meint, ist nicht die Wassertaufe, sondern die Taufe ist hier das Bild für die innige Verbindung mit Christus. Und er erklärt es ja dann weiter, in Christus gehüllt wie in einen Mantel. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das ist genauso wie in Römer 6, Vers 3, wo Paulus sagt, wir sind in Christus hinein getauft. Da wird die Taufe verwendet als ein Anschauungsbeispiel, eine Metapher für die Innigkeit der Beziehung zwischen Jesus und seinen Leuten. Man könnte auch sagen, die Taufe ist ein Bild, die Taufe ist ein äußeres Zeichen, das Gott uns gegeben hat für die persönliche Beziehung zwischen Jesus und mir. Diese Innigkeit, diese Enge, dieses in ihn gehüllt sein. Und in 1. Korinther 12, Vers 13 sagt Paulus, ja, wir sind durch den Heiligen Geist alle zu einem Leib getauft. Also der Heilige Geist verbindet uns mit Christus und fügt uns in seine Gemeinde ein. Und da ist auch völlig deutlich in 1. Korinther 12, Vers 13, dass die Geisttaufe nicht irgendein spezielles Sondererlebnis für besonderes Geistbegabte ist, sondern dass das für jeden Christen gilt. Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft, sagt Paulus. Also, die Taufe dokumentiert diese innigste Verbindung. Und wann geschieht die? Nicht bei der Taufe, sondern bei der Bekehrung. Da entsteht diese persönliche Verbindung zu Jesus. Und die Taufe mit Wasser ist nur das äußere Zeichen dafür, ein Bild. Ihr wurdet aufs Innigste mit Christus verbunden, in Christus eingefügt, so wie es das Zeichen der Taufe abbildet. Und strittig ist dann nur noch der Zeitpunkt, an dem man dieses Zeichen gibt. Und die einen sagen, dieses Zeichen darf nur gegeben werden, nachdem einer schon zum Glauben gekommen ist. Und die anderen sagen, unter bestimmten Bedingungen kann dieses Zeichen auch gegeben werden, bevor er zum Glauben kommt. Aber das ist nicht die entscheidende Frage hier. Sondern das, was hier entscheidend ist, viel entscheidender als das Zeichen, viel entscheidender als die Taufe, ist die Realität, die dadurch abgebildet wird, wofür dieses Zeichen steht. Die innige Verbindung mit Christus. Walter Lüthi, der Schweizer Prediger, hat dazu Folgendes gesagt. Im Licht des Glaubens geschieht es, dass man auf dem Bild, also er meint hier das Passbild des Christen, nicht nur einen sieht, sondern zwei. Christenbilder sind solche, auf denen immer ein Zweiter zu sehen ist. Und dieser Zweite ist Christus. Und so meint Paulus das, sagt er. Als ob Paulus sagen würde, Christ, du bist auf deinem Bild nie mehr allein. Es ist immer ein Zweiter dabei. Immer ist Christus dabei. Und jetzt gucken Sie sich mal unter diesem Gesichtspunkt Ihre Bilder an. Ihr Passbild, Ihr Führerscheinbild, was auch immer. Und machen Sie sich klar, da ist eigentlich immer ein Zweiter mit dabei. Und dann vergleicht Lüthi das mit einem Mittel, das die moderne Malerei angewandt hat. Er sagt, wenn die Maler ihre Selbstbildnisse schaffen, dann ist es bisweilen auch ein Zweiter auf dem Bild. Manche malen sich zum Beispiel einen Totenschädel, der ihnen über die Schulter schaut, nach dem Motto, der Tod läuft immer mit. Aber das ist, sagt Lüthi, Gott sei Dank für uns nicht mehr die ganze Wahrheit. Und darum ist es überhaupt nicht mehr wahr für Christen. Auf dem Bildnis, das uns der Apostel hier in diesen Versen zeigt, schaut uns Christus über die Schulter. Und genau dieses will Paulus ausdrücken mit seinem Doppelbild in Vers 27. Ihr seid auf Christus getauft, ihr habt Christus persönlich angezogen, ihr seid in Christus eingehüllt. Es ist das, was Luther mit seinem berühmten Ausspruch gemeint hat, Christus und ich sind ein Kuchen. Christus und ich sind ein Kuchen. Vorher waren die Zutaten getrennt und jetzt sind sie alle Milch, Safran, Mehl und so weiter. Jetzt sind sie alle so miteinander vermengt, dass man sie nicht mehr auseinander bekommt. Christus und ich sind ein Kuchen. Das soll hier deutlich werden. Und aus dieser vertikalen Veränderung folgt dann auch die horizontale, eine neue Beziehung zur Gemeinde. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Luther hat es mal so schön ausgedrückt, es weiß Gott Lob, ein Kind von 7 Jahren, was die christliche Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu Christi. Und das heißt, wenn du zum Hirten gekommen bist, gehörst du auch zu seiner Herde, zu den anderen Schafen. Und genau das sagt dieser Vers hier. Also, wenn du als Kind Platz nimmst am Tisch deines Vaters, dann findest du dich plötzlich, ob du willst oder nicht, neben deinen Geschwistern wieder. Und was Paulus hier sagt, ist nicht, dass in Christus die Unterschiede aufgehoben würden. Also Paulus propagiert hier nicht eine menschliche Gleichmacherei. Aber diese Unterschiede verlieren ihre trennende Wirkung im Hinblick auf die Gemeinschaft, weil diese sich an Christus festmacht. Und es gibt keine trennenden Rassenkulturen und Nationalitäten mehr. Es gibt noch Rassenkulturen und Nationalitäten, aber sie trennen nicht mehr. Die ethnischen Unterschiede trennen nicht mehr. Damit sind sie nicht aufgehoben. Es gibt nicht mehr Sklave noch Freier, also alle gesellschaftlichen, herkunftsbedingten Unterschiede, Bildung, finanzielle Ausstattung, Lebensgeschichte, das ist noch da und das kann man auch nicht einfach auslöschen. Aber es trennt nicht mehr. Hier ist nicht Mann noch Frau. Paulus vertritt hier keinen antiken Genderismus, sondern er sagt, das trennt nicht mehr. Ihr seid in Christus einer. Und es ist interessant, Paulus verwendet hier für Mann und Frau zwei ganz auffällige griechische Wörter, also nicht so die Alltagswörter, da würde man Anea für Mann und Gynae für Frau sagen, sondern hier steht Arsen und Tellus. Also Arsen hat aber nichts mit Arsen zu tun. Der Mann als Arsen der Frau, das wäre schrecklich. Nein, sondern hier steht Arsen und Tellus. Und man fragt sich, Paulus, wo hast du diese Begriffe her? Und die Antwort ist direkt aus dem Schöpfungsbericht. Sie wissen ja, der Schöpfungsbericht steht im Alten Testament, wurde ursprünglich Hebräisch geschrieben. Aber es gibt diese offizielle Übersetzung der hebräischen Bibel in der Septuaginta aus dem Griechischen. Und da werden die Begriffe für Mann und Frau, die der hebräische Schöpfungsbericht benutzt, eben übersetzt mit diesen Wörtern, die Paulus hier benutzt. Und es ist, als ob er die quasi mit einem Marker gelb dick anstreicht, diese Begriffe, um zu sagen, ja, das ist Schöpfung. Mann und Frau, das ist Schöpfung. Das hat Gott so gemacht. Und die Schöpfungsbestimmung wird natürlich nicht aufgehoben. Aber sie trennt nicht. Und die unterschiedlichen Schwerpunkte in Familie und Gemeinde werden nicht aufgehoben. Paulus schreibt ja selbst, dass der Mann eine spezielle Aufgabenstellung in der Ehe hat und die Frau eine spezielle Aufgabenstellung. Dass bestimmte Aufgaben in der Gemeinde nur von Männern wahrgenommen werden und dass bestimmte Aufgaben in der Gemeinde in besonderer Weise von Frauen auch wahrgenommen werden. Das wird damit nicht aufgehoben. Derselbe Paulus hat das geschrieben. Man hat diesen Vers immer missbraucht, um damit die Frauenordination zu rechtfertigen oder zu rechtfertigen, dass Frauen auch Gemeinden leiten könnten. Das ist exegetischer Hokuspokus, das ist Unfug. Das sagt Paulus nicht ansatzweise hier, sondern er sagt, in Christus seid ihr eins. In Christus sind alle Unterschiede aufgehoben. Das hebt nicht die Schöpfungsordnung auf, das hebt nicht die Gemeindeordnung auf. Aber das trennt euch nicht mehr. Und ganz wichtig, das gibt euch keine unterschiedliche Wertigkeit, denn mehr als Gottes Kindschaft gibt es ja nicht. Das ist ja das Größte. Und da sind wir alle eins. Also das ist die zweite Beziehung, die sich total wandelt, nachdem der Glaube gekommen ist und nachdem wir nicht mehr unter der Knute des Gesetzes stehen. Erstens vertikal, zweitens horizontal, Gottes Kindschaft, Gemeinde. Und dann das dritte epochal. Wir bekommen eine neue Beziehung zu Abraham, zur Heilsgeschichte. Wir sehen, wie sich jetzt hier auch der Kreis schließt zum Anfang von Galater 3, Vers 6 und 7, wo Paulus gesagt hat, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat, so erkennt die aus Glauben, die sind Abrahams Kinder. Und so schreibt er das jetzt hier am Ende wieder. Da schließt sich dieser Kreis. Und er sagt, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Und Leute, will er damit wieder sagen, es wäre doch absurd, die Abrahamskindschaft gegen die Mose-Nachkommenschaft einzutauschen. Es wäre doch absurd, zum Gesetz zurückzugehen. Und deswegen müssen wir diese Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium wahren. Verstehen Sie, das ist keine Fingerhakelei für theologische Bastelstunden, sondern dieser Gegensatz zwischen Werkgerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit ist der Gegensatz zwischen Jesus allein und Jesus und. Und zwischen Jesus allein und Jesus und kann es keinen Kompromiss geben und darf es ihn auch nicht geben. Nach Luther will ich Ihnen diesen Herrn aus aktuellem Anlass noch ganz kurz vorstellen. Das ist Bischof Rainer Renz, ein katholischer Weihbischof, der immer im Zusammenhang auch mit Pro Christ erscheint und seine Mitarbeit da praktiziert. Im Magazin der Deutschen Evangelischen Allianz hat er jetzt einen Artikel schreiben können, und dort behauptet, dass die guten Impulse, die von Martin Luther ausgegangen seien, von der katholischen Kirche ja im Wesentlichen im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgenommen worden seien. Und wenn Luther sagt, er das Zweite Vatikanische Konzil miterlebt hätte, hätte er manches gelassener beurteilen können. Ich bin sicher, das hätte er nicht, weil das Zweite Vatikanische Konzil die Sachen nicht besser, sondern eher noch schlimmer gemacht hat, als wenn das möglich gewesen wäre. Und dann behauptet er, es gäbe doch fünf entscheidende Gemeinsamkeiten, der dreieinige Gott, dann Christus, der Erlöser für die Welt, drittens die Taufe, viertens die Heilige Schrift und fünftens die gemeinsame Sendung. Gut, das mit der Dreieinigkeit, das wollen wir noch gelten lassen, aber Christus als Erlöser für die Welt stimmt eben schon nicht mehr, weil es eben nicht Christus allein ist, sondern Christus und das katholische Vermittlungssystem. Die römisch-katholische Kirche lehrt über die Taufe, dass die automatisch Menschen zu Christen macht. Das verbindet also auch nicht. Die Heilige Schrift ist auch nichts, was uns verbindet, sondern trennt, weil die katholische Kirche sagt, die Heilige Schrift plus das kirchliche Lehramt plus die Tradition der Konzilien, also gerade im Verständnis der Heiligen Schrift, ist evangelisch und katholisch sowas von tief geschieden, wie man nur tief geschieden sein kann. Und darum gibt es auch keine gemeinsame Sendung. Also es ist absurd. Aber Gesetz und Evangelium, daran trennt es sich, Werke und Glaube, Kirche und Jesus. Und hier im Galaterbrief wird eben dieser Kern der gesamten ökumenischen Debatte pulverisiert. Und deswegen war die Reformation unumgänglich, weil die Reformation von Gott dazu gebraucht wurde, dass Christus allein wieder frei zu kämpfen. Und Paulus ringt darum, dass die Galater dieses Christus allein nicht aufgeben. Und deswegen müssen wir sagen, Gesetz und oder Evangelium, das war ja unsere Ausgangsthese, es gibt da nur ein krasses Entweder-Oder. Eine ganz, ganz, ganz schroffe Alternative. Du kannst nur entweder willst du durchs Gesetz gerettet werden oder durchs Evangelium. Aber Gesetz und Evangelium stimmt im Hinblick auf die Evangelisation als evangelistisches Tandem. Da gehören Gesetz und Evangelium zusammen. Das heißt, Gesetz in dem Sinne, wir müssen den Anspruch Gottes verkündigen, müssen sagen, Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott hat seinen absoluten Willen kundgetan. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das ist sein Anspruch, weil du ihm dein Leben verdankst. Und vor der Forderung dieses heiligen Gottes bist du verloren, weil du diesen Anspruch nicht einlösen kannst. Und Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Aber Gott liebt dich und Gott ruft dich. Und deswegen hat er selbst dafür gesorgt, dass deine Zeche bezahlt wurde durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er ruft dich jetzt, das zuzugeben und dich zu ihm zu flüchten und ihm zu vertrauen. So passen Gesetz und Evangelium, so gehören sie zusammen. Das Gesetz als Ruf zum Evangelium, der Paidagogos, der uns in die Arme Christi treibt. Aber Gesetz und Evangelium gehören nicht zusammen, wenn wir fragen nach dem Weg der Rettung. Und da muss man sagen, und das macht Paulus hier überdeutlich, wer dem Gesetz einen kleinen Spalt öffnet, dem tritt das Gesetz die gesamte Tür ein. Und weil dieser Gegensatz über Leben und Tod entscheidet, führt Paulus uns in den nächsten Versen nochmal vor Augen, die wir jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen schneller und kürzer uns nochmal angucken wollen. Aber im Grunde genommen wird dieses Grundmuster wiederholt in 4:1-7. Damals gebunden unter Gesetz, heute befreit in Christus. Damals unmündig, Sklave unter den Elementen der Welt, heute bevollmächtigt zum Sohn. Vom Gesetz zu Christus, vom Sklaven zum Sohn. Das ist die gleiche Dynamik. Und das haben sie wieder heilsgeschichtlich und zugleich persönlich biografisch. Und wissen Sie, das Besondere an diesen 7 Versen, jetzt Galater 4:1-7, die wir noch zum Schluss uns kurz anschauen. Das Besondere daran ist, dass Paulus in diese Verse, in die Verse 4-7, seine kleine Weihnachtsgeschichte reingepackt hat. Johannes hat seine Weihnachtsgeschichte im ersten Kapitel, na, den Herrn Renz brauchen wir jetzt nicht mehr. Johannes hat seine Weihnachtsgeschichte im ersten Kapitel, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die kleine Weihnachtsgeschichte bei Johannes. Die große haben wir bei Matthäus, die große haben wir bei Lukas. Und das ist die kleine Weihnachtsgeschichte von Paulus. Lassen Sie uns aber zunächst die Vorgeschichte gewissermaßen lesen. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er der Herr aller Güter ist, sondern eher der Erbe steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Das ist unter Gesetz. Und Paulus zeichnet hier ein sehr grobes, allgemeines Bild. Man sollte da nicht zu viel in die Einzelheiten hineindeuten, das wäre zu willkürlich. Dass ein junger Mensch, eigentlich läge ein Erbe bereit, aber er kommt nicht ran. Da ist kein Unterschied zu einem Knecht, de facto, also so in seiner Lebenswirklichkeit. Paulus spricht von Unmündigkeit. Er hat keinen Überblick, er hat kein angemessenes Verständnis seiner Situation. Er hat auch keine Machtmittel, keine Bewegungsfreiheit. Er wird bevormundet, das erinnert uns wieder an den Paidagogos. Hin und her gestoßen, er ist ausgeliefert und handlungsunfähig, eben unter der Knute des Paukers, unter der Knute des Vormunds. Ein sehr grobes, allgemeines Bild. Und das ist die Situation vor der Bekehrung. Und wir werden morgen in der Predigt nochmal genauer eingehen auf diese Elemente, von denen Paulus hier redet, oder Grundsätze, wird das in der Schlachterbibel übersetzt. Manche übersetzen es auch mit Mächte. Das kommt in Vers 9 nochmal vor und deswegen können wir das morgen uns ein bisschen genauer noch angucken, weil wir da etwas mehr Zeit dafür haben, weil der Text morgen kürzer ist. Ich sage jetzt nur so viel, dieses Doicheia, von dem Paulus da redet, das sind einmal ja die elementaren Kräfte des Universums, also Erde, Feuer, Luft, Wasser oder Himmelskörper können es sein, Sonne, Mond und Sterne. Aber das wurde alles von Menschen auch benutzt als Götzen. Ist teilweise auch quasi dämonisiert. Und wo ist jetzt die Parallele zwischen dem Fluch des Gesetzes und unter dem Gesetz sein und unter den Elementen sein? Das ist ja eine interessante Parallele, die Paulus hier zeigt. Er lässt diesen Begriff bewusst sehr, sehr allgemein, damit in diesem Begriff quasi beides Platz hat. Die Gesetzesgläubigkeit der Juden, die letztlich das Gesetz zum Götzen machen, und die diversen religiösen Bindungen der Heiden, einschließlich ihrer Ideologien und Philosophien. Das sind alles Elemente jetzt, Kräfte, auf die der Mensch sich verlässt, anstatt auf Christus allein. Und Paulus macht deutlich, alles außerhalb Christus, wovon der Sünder seine Erlösung erhofft, versklavt ihn. Alles außerhalb Christus, wovon der Mensch seine Erlösung erhofft, versklavt ihn. Jede eigenmächtige religiöse Sicherung bindet den Menschen, so oder so. Und dann beschreibt er, woher allein die Rettung kommt. Und jetzt kommt die kleine Weihnachtsgeschichte des Paulus und die letzten vier Verse für heute Nachmittag. Und viele von Ihnen werden diese Verse im Ohr haben. In der Adventszeit werden sie gelesen, Weihnachtspredigttexte sind diese Verse oftmals. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott, ja, merken Sie, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Oder Kindschaft kann man auch übersetzen, sind die Frauen immer mit eingeschlossen. Weil ihr nun Söhne seid. Sohn, dieser Titel macht diesen Rechtszustand, der damit verbunden ist, noch deutlicher. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, so bist du. Und merken Sie, jetzt geht er zur zweiten Person Singular über. Jetzt vorher sprach er Plural, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist in eure Herzen gesandt. Und jetzt in Vers 7 ist es, als ob Paulus das alles nochmal bündelt und persönlich zuspitzt. Und wir werden morgen sehen, ab Vers 8 wird es noch persönlicher. Da sagt er, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Christus. Ganz kurz, Vers 4, Gott stellt sich unter das Gesetz. Sohn Gottes durch Gottes Menschwerdung wirst du Sohn, wirst du Tochter des lebendigen Gottes. Und wir werden hier wieder erinnert, geboren von einer Frau, an diese erste Verheißung des Messias schon in der Stunde des Sündenfalls. Da hat Gott das schon angekündigt. 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Same der Frau. Der Erlöser wird kommen, Singular. Ein Nachkomme der Frau, Einzahl, wird den Satan endgültig besiegen. Ein Mensch wird den Satan endgültig besiegen. Und es wird nicht ohne Kampf gehen, wir müssen in die Ferse stechen. Aber er wird siegen. Und Galater 4, Vers 4 klingt jetzt wie ein Nachhall zu 1. Mose 3, Vers 15. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und über 1. Mose 3 hinaus, dass es Gottes eigener Sohn ist, das konnte in 1. Mose 3 auch noch keiner ahnen. Und weite Informationen darüber hinaus, dass es dafür einen Zeitpunkt gab, einen Zeitpunkt in der Geschichte, den Gott genau bestimmt und terminiert hat, gewissermaßen. Kein Zufall. Weihnachten passiert nicht zufällig, sondern geplant. Und zu diesem Plan gehört auch die Festlegung des Zeitpunktes, als die Zeit erfüllt war. Jesus hätte aus Gottes Perspektive, aus der Perspektive des Vaters, der Sohn Gottes hätte aus der Perspektive des Vaters nicht in einem anderen Jahrhundert geboren werden können, als dem Jahrhundert, in dem er geboren wurde. Weil Gott sagt, als die Fülle der Zeit gekommen war, Sie müssen sich einen Krug vorstellen, die Fülle, der Krug ist bis zum Rand gefüllt, er läuft nicht über, es passt aber auch nichts mehr rein. Es ist exakt gefüllt, das ist gemeint. Eine Zeit hat Gott festgelegt, nicht zu spät und nicht zu früh. Und als es in der Geschichte des Universums genau war, der richtige Zeitpunkt, der optimale Zeitpunkt, in Gottes Plan, da startet Gott seine Rettungsaktion. Und deswegen beginnt die Weihnachtsgeschichte von Lukas womit? Mit einer Zeitangabe. Zur Zeit, als das Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen würde. Zeit. Und das ist so großartig, liebe Leute, dass der allmächtige, ewige, heilige Gott in die Geschichte reinkommt. Das gibt es in keiner Religion. Und das gibt unserem Glauben diese Realität, diese Erdung, diese Geradheit. Und Daniel, der Prophet Daniel, Daniel 9, 24 bis 27, hat das angekündigt, sodass man in etwa wissen konnte, wann diese Zeit sein würde. Komplizierte Rechnung mit den Jahrwochen. Und als es dann soweit war, als die Zeit erfüllt war, das heißt auch als die Rahmenbedingungen im Mittelmeerraum, im Römischen Reich passten. Es gab dort mittlerweile viele jüdische Synagogen. Da wurden regelmäßig die Propheten gelesen. Und es wurde eine gewisse Sehnsucht geweckt nach dem Messias, die Hoffnung, dass er kommen würde. Das war da. Als die Zeit erfüllt war, Alexander der Große hatte für eine Weltsprache gesorgt. Das Griechisch, in dem dann das Neue Testament die Botschaft des Evangeliums in die Welt tragen wollte. Als die Zeit erfüllt war, als Alexander mit all seinen Reformen dafür gesorgt hatte, dass es eine Weltsprache gab. Als die Zeit erfüllt war, als die Römer die Straßen gebaut hatten. Die Straßen, auf denen die Missionare jetzt reisen konnten. Und so reift Gottes Zeit heran. Und dann ist es soweit. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und das Wort, was hier für senden steht, heißt herausschicken. Er schickte ihn weg. Er schickte ihn los. Er schickte ihn raus aus der Ewigkeit in die Zeit, aus dem Himmel auf die Erde. Und dann wiederholt Paulus fast nochmal 1. Mose 3, geboren von einer Frau. Und Paulus wusste natürlich auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden war. Er kannte natürlich auch Jesaja 7, Vers 14. Und umso bemerkenswerter ist es, dass Gottes Sohn ansonsten den ganz normalen Weg geht. 9 Monate, Embryonalentwicklung, Vorwehen, Wehen, schmerzhafte Geburt, Windeln, Babygeschrei, Muttermilch. Alles wie üblich. Alles wie jetzt bei Winkelhake Seime. Geboren von einer Frau. Und Jesus schlüpft nun in unser Menschsein rein. Er wird uns so nah wie möglich, mit der einen Ausnahme, dass er ohne Sünde war. Und dass er immer Gott geblieben ist, als er hier auf dieser Erde war. Und dass er viele Dinge konnte, die kein Mensch konnte. Er wusste genau, was im Menschen war. Und trotzdem wurde er einer von uns. Und Gott erbarmt sich so sehr, das erinnert Paulus uns. Und Gott macht seinen Sohn, überlegen Sie es mal, Gott macht seinen Sohn ausgerechnet jenen rebellischen Kreaturen gleich, die ihm mit so viel Kaltschnäuzigkeit begegnen. Das ist unvorstellbar. Gott nimmt sich der Not seiner Feinde an, indem er einer von ihnen wird. Nur ohne Sünde. Und deswegen heißt es geboren von einer Frau und gestellt unter Gesetz, ist dann der nächste Ausdruck. Und gestellt unter Gesetz bedeutet einmal, dass Jesus das ganze Gesetz erfüllt hat, dass er ohne Sünde war. Matthäus 5, 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Für den König galten die gleichen Gesetze wie für alle anderen Menschen auch. Bei unseren Politikern ist das ja manchmal so, dass man den Eindruck hat, bestimmte Gesetze würden für sie nicht gelten. Und für manche Entscheidungen der Bundesregierung gilt nicht mal mehr das Grundgesetz. Aber der König stellt sie unter das Gesetz. Und unter das Gesetz getan heißt auch, er zahlt den Preis, den das Gesetz fordert. Nicht für seine Sünden, sondern für unsere. Er ist ja völlig gehorsam. Aber wer verstößt, den verurteilt das Gesetz. Und darum kommt er. Er scheitert nicht an dem Gesetz, im Gegensatz zu uns. Er hält es vollkommen, er wird nicht vom Gesetz verurteilt. Er verwirkt sein Leben nicht und darum hat er es übrig gewissermaßen, um es für dich einzusetzen. Und zahlt den Preis, den wir nicht zahlen könnten, den das Gesetz aber fordert, unter das Gesetz getan. Und er wirft sein sündloses Leben für uns in die Waagschale, er bezahlt unsere Schuld. indem er sich selbst am Kreuz opfert und bis auf den letzten Cent den Preis zahlt, den die Gerechtigkeit Gottes fordert. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, und man kann sagen, die unter dem Gesetz verurteilt waren, die unter dem Gesetz verloren waren, erlöste. Das sind wir. Und jetzt wird noch mal klarer, warum Jesus, was Paulus hier so betont, von einer Frau geboren werden musste. Warum er selbst Mensch werden musste, weil er nur so an unsere Stelle treten konnte. Das war ja diese dramatische Forderung, er musste ein Mensch werden, um für Menschen den Preis zu zahlen. Die Sache muss da bereinigt werden, wo sie passiert ist. Und er musste trotzdem ohne Sünde bleiben. Und deswegen gab es keinen anderen Weg, als dass er kam. Und Sie können das nochmal, das werden wir jetzt nicht tun, an der Parallele zu Römer 8, Vers 3 bis 4, nochmal genau so nachstudieren, wo Paulus auch das zum Ausdruck bringt. Er wurde einer von uns. Er kam in der Gestalt des sündigen Fleisches, aber er war ohne Sünde. Er wurde Mensch. Und jetzt schließt sich der Kreis zu 1. Mose 3. Die Schlange ist entmachtet. Jesus hat ihr den Kopf zertreten. Die Tür ist auf und wir treten ins Vaterhaus ein, damit wir die Kindschaft empfingen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und dann holt er uns raus, er kauft uns raus. Und schauen Sie mal, wie exakt Paulus das beschreibt. Hier geht es wirklich um jedes Wort. Er hat uns losgekauft, schreibt Paulus hier in Vers 5. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte. Ex agorase. Und ex agorazomai, da steckt das Wort agora drin. Marktplatz. Auf dem Marktplatz wird gekauft und bezahlt. Und worauf Paulus hier anspielt, ist der Freikauf von Sklaven. Vom Sklaven zum Sohn, da haben wir es wieder. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren Knechte. Unsere Zukunft war verbaut. Unser Platz in der Hölle gesichert. Aber Jesus hat uns frei gemacht. Er hat uns rausgekauft aus unseren Schulden. Er hat uns freigekauft aus unseren alten Bindungen. Er hat uns losgekauft von der ewigen Verdammnis. Er hat uns Sklaven weggekauft vom Sklavenmarkt. Und jetzt dürfen wir Zutritt zum Vaterhaus haben. Wir dürfen nach Hause kommen. Und Paulus schließt hier gewissermaßen alle Klammern. Ich kann mir denken, dass Paulus jetzt auch Lukas 15 im Hinterkopf hat, der Sohn, der nach Hause kommen darf. Und jetzt geht es ja weiter. Jetzt werden wir kriegen den Heiligen Geist. Weil ihr Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben. Und jetzt schließt sich der Kreis zu 3,7 am Anfang, ne, wo er sagt, Vers 5, Galater 3, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht. Er gibt euch den Heiligen Geist. Und jetzt sagt das hier am Ende wieder. Den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sind am Ende dieses bewegenden Textes. Und wir sehen am Ende ganz klar, es geht nur Gesetz oder Evangelium. Es geht nur Mose oder Abraham. Und Mose hat eine wichtige Funktion, dass er uns zu Christus treibt. Und dann haben wir Abraham gleich noch mit dabei. Aber viel wichtiger ist, dass wir bei Christus sind. Und andererseits, ja, Gesetz und Evangelium, das Gesetz als vorbereitender Teil des Evangeliums, als Teil der Verkündigung des Evangeliums. Insofern, in der Hinsicht gehört das Gesetz zum Evangelium, weil vor der dunklen Folie unserer Verlorenheit unter dem Gesetz umso heller strahlt die Rettung, die der Herr uns schenkt. Und das Gesetz, wenn der Teufel es sozusagen missbraucht, das Gesetz will sich immer zwischen Christus und uns drängen. Nicht in dem Sinne, wie Gott es gegeben hat, aber in dem Sinne, wie der Mensch damit umgeht. Dass es sich immer zwischen Christus und uns drängt. Und darum gibt es an der Stelle nur eine radikale Absage und das Vertrauen auf Jesus allein. Und aus der Hand Jesu bekommen wir dann das Moralgesetz ganz neu, das wird Thema der nächsten Bibeltage sein, zum Beispiel, wie er es uns in der Bergpredigt gibt, dass er uns dann sagt, wie wir zu seiner Ehre leben dürfen und sollen. Aber es geht nie mehr um die Frage gerettet oder verloren. Und deswegen wollen wir zum Ende nochmal uns von diesem Herrn diesen Zusammenhang erklären lassen, Lukas Cranach, der ein Bild gemalt hat, das ist erstmal nur die erste Fassung, Christus. Und Sie sehen hier, wenn Sie es wissen, diesen Blutstrahl. Und neben Christus, dann das Bild hat dann verschiedene Phasen durchlaufen. Sein Sohn hat auch noch später nochmal eine neuere Fassung gemacht. Hier sehen Sie auf diesem Bild unter dem Kreuz stehen, Zurück nochmal. Unter dem Kreuz stehen, ja, nehmen wir lieber gleich die Fassung von dem, die der Sohn gemacht hat. Hier rechts Luther, der zeigt in die Bibel, der sagt, da findest du ihn. Der Herr hier ist Lukas Cranach selbst und neben ihm steht Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer kommt auf diesem Bild zweimal vor. Einmal vor dem Kreuz und einmal nach dem Kreuz. Und hier sehen Sie, da kämpft er noch, der Täufer. Aber er weiß schon, das Lamm Gottes wird kommen und die ganzen Mächte der Finsternis können ihn schon nicht mehr wirklich krallen. Aber der Kampf ist noch da. Und dann kommt das Lamm Gottes, auf das Johannes hingewiesen hat. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und Sie sehen hier, nachdem das Kreuz geschehen ist, wie entspannt Johannes der Täufer jetzt auf das Kreuz zeigt und sagt, es ist geschehen, das Gottes Lamm. Er hat die Sünde jetzt weggetragen. Und Luther sagt, jawohl, du siehst es in der Bibel. Hier ist es schon angekündigt durch die Propheten und hier werden wir es verkündigen, bis der Herr wiederkommt, dass das Lamm Gottes für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und dann ist das Faszinierende, wie Cranach sich selbst in dieses Bild einzeichnet. Da oben, das ist das Wappen der Familie Cranach, die Schlange mit den Fledermausflügeln, die fliegende Schlange, das war ein spezielles Wappen, was man ihnen mal, ich glaube, durch den Kurfürsten gegeben hatte. Das taucht immer so als Erkennungsmerkmal auf den Bildern auf. Aber das viel Entscheidende ist, dass der Strahl des Blutes direkt auf den Kopf von Lukas Cranach trifft. Und damit, das ist ein Bekenntnis. Und damit will Lukas Cranach sagen, er starb für mich. Er starb für mich und es wird noch etwas deutlich. Es wird deutlich, das geht direkt. Es geht direkt von Christus zu Cranach. Da ist kein Priester dazwischen, kein kirchliches Vermittlungssystem, keine Eucharistie, keine guten Werke, sondern es geht direkt von Christus zu Cranach. Und es wird uns vermittelt durch die Heilige Schrift. Und durch die Schrift haben wir Christus direkt. Und dieses Bild ist das Zeugnis von Cranach, er starb für mich. Er starb für mich und ich darf direkt vor Christus stehen. Und das ist das Schlimme an der Werkgerechtigkeit, dass das Gesetz sich zwischen uns und Christus trägt und dass es Christus aus dem Zentrum wegschiebt und dass es Christus die Ehre nimmt und dass es uns von Christus letztlich trennt. Und deswegen hat Paulus gekämpft in diesem Galaterbrief. Und Sie sehen noch etwas. Wo schaut Cranach hin? Er schaut zu uns rüber. Er schaut den Betrachter des Bildes an. Seine Hände richten sich betend zu Christus, aber uns schaut er an. So als wollte er uns fragen, wie stehst du zu diesem Christus? Hat dich sein rettender Strahl auch schon getroffen? Glaubst du ihm? Das ist ein evangelistisches Gemälde. Und es fasst zusammen, dass nichts mehr zwischen Christus und uns treten darf, weil sein Blut geflossen ist für dich und für mich. Und Cranach fragt uns, wie wir dazu stehen und wie wir uns zu diesem Christus stellen wollen. Und das ist das Geheimnis, was Paulus in diesen Versen mit dem Begriff der Kindschaft beschreibt, der Sohnschaft. Und deswegen kommt das so häufig hier vor. Ich will Sie nur noch mal darauf hinweisen. Morgen kommen wir noch mal in einem anderen Zusammenhang drauf. Vers 26, ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes. Und in dem Sohn steckt eben auch dieser Rechtsanspruch für alle Söhne und Töchter Gottes. Und dann Vers 5, damit wir die Sohnschaft empfingen. Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, ihr dürft Papa zu dem Vater rufen als Kinder. Und so bist du nun eben nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Und das sollte unser Bewusstsein als Kinder Gottes wirklich prägen, was für ein unvorstellbares Vorrecht ist, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und dass wir an seiner Hand durch dieses Leben gehen dürfen. Und das sollte uns so froh und so dankbar machen. Deswegen schließe ich mit einem kleinen Erlebnis, das ich vor wenigen Tagen hatte, da bei uns in der Nähe im Hesternpark unterwegs gewesen, habe mal mir 5 Minuten in der Sonne gegönnt, einfach mit einer Stulle Brot dort zu stehen. Und dann sah ich, wie aus der Ferne eine Kindergartenkolonne auf dem Gehweg daherkam. Die sitzen ja immer in so einer Karre drin und einige laufen dann daneben her und dann sind da die Erzieherinnen. Und plötzlich, steht so vielleicht 15 Meter entfernt, löst sich ein Kind aus dieser Gruppe und bekommt plötzlich ein ganz strahlendes Gesicht und da sehe ich dann, was ist los? Und da kommt ihm seine Mutter offensichtlich entgegen. Und es sieht die Mutter kommen und löst sich aus dieser Kindergartengruppe und da habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, was daraus wird. Und dann versuchen Mutter und Erzieherin gemeinsam das Kind zu bewegen, doch beim Kindertross zu bleiben. Ich beobachte das aus 15 Meter Entfernung. Und fast schon haben sie das Kind überredet. Die Miene wird immer trauriger. Der Tross setzt sich in Bewegung. Ich überlege schon, ob ich was unternehmen soll. Und da löst sich das Kind erneut, hat Tränen in den Augen und will mit der Mutter gehen. Und die Erzieherin sagt, ach, die beruhigt sich schnell wieder. Und ich halte den Atem an. Und schließlich erbarmt sich die Mutter und nimmt das Kind. Mine hält sich wieder auf. Und jetzt kommt mein Einsatz. Ich rufe laut aus 15 Meter Entfernung. Das hätte ich genauso gemacht. Ich wäre genauso mit der Mama mitgegangen. Die Mutter dreht sich erstaunt um. Und währenddessen läuft und springt das Kind ihr fröhlich voraus, singend, tanzend, als wäre eine große Last von seinen Schultern gefallen. Endlich nach Hause. Und ich habe der Mutter noch nachgerufen, na, das ist doch gleich viel fröhlicher. Und dann steige ich wieder in mein Auto, die Frühlingssonne wärmt den Hesternpark. Nur die Erzieherin schaut mir etwas säuerlich hinterher, als ich den Tross mit meinem Auto passiere. Aber ich denke, das sollte unser Lebensgefühl als Christen sein. Wir sind Söhne, wir sind Kinder. Wir haben ein Zuhause und wir können schon, auch wenn wir noch unterwegs sind, an der Hand unseres Vaters sicher auf dem Wege gehen und fröhlich springen und singen und glücklich dem Ziel entgegengehen. Wir haben ein Zuhause, wir haben einen Vater durch Jesus. Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns, die wir Fremdlinge noch in dieser Welt sind, wie du uns ja auch sagst, und die wir hier noch in viele Kämpfe reingeschickt werden, dass wir doch dich haben dürfen, Herr. Und dass du unser Erlöser geworden bist und dass du uns zu Kindern des Vaters im Himmel gemacht hast. Dein mächtiger Vater, wir danken dir, dass du uns durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus versöhnt hast mit dir selbst. Freigesprochen, uns Frieden geschenkt. Und dass du uns durch Jesus diese Zusage geschenkt hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Herr. Und dass uns nichts mehr von dir trennen darf und dass es keinen Tag und keine Stunde mehr ohne dich geben darf. Und dass du uns festhältst und nach Hause bringst, Herr. Und bewahre uns davor, dieses kostbare Geschenk dadurch zu trüben, dass wir irgendetwas dazwischen treten lassen, zwischen dich und uns, Herr Jesus. Bewahre uns davor, unsere Hoffnung auf irgendetwas anderes zu setzen als auf dich allein. Und wir wollen dich loben und anbeten für deine Treue und Liebe und Heiligkeit und Gerechtigkeit und deine Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.